Guten Morgen zum vierten Tag auf der diesjährigen IFA. Es ist Donnerstagmorgen, im Hintergrund läuft aber schon Disco-Musik. Da bereitet man sich offenbar schon auf den Abschlussabend vor. Wir haben heute wieder hochkarätige Gäste dabei. Zu Beginn Klaas Oehmann vom BDI, von der BDI Circular Economy Initiative. Guten Morgen, Klaas, schön, dass du dabei bist.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Klaas. Ich freue mich sehr, dass du, man muss sagen, wieder dabei bist.
Ja.
Wieder. Genau. Klaas ist auch Wiederholungstäter vom Podcast.
Richtig.
Aber da freuen wir uns immer sehr drüber, weil ihr, Klaas, habt ja auch immer spannende Themen in der Circular Economy Initiative vom BDI. Da geht es ja nicht immer nur um ein Thema, sondern da sind ja ganz, ganz viele Themen.
Genau.
Was ist denn gerade so das Aktuellste, was beschäftigt euch?
Also was wir auf der IFAD als unser großes Highlight hatten, war die erste öffentliche Präsentation unserer Studie, die wir gemeinsam mit Boston Consulting gemacht haben. Und auch in Partnerschaft mit dem World Business Council for Sustainable Development. Das ist ein Projekt, das haben wir schon länger geplant. Ich habe gesehen, vor 3 Jahren entstanden die ersten Ideen. Vor 2 Jahren auf der letzten IFAD haben wir es konkretisiert, dass wir gesagt haben, wir wollen noch mal eine Studie machen aus industrieller Perspektive. Wo liegen wirklich die wertschöpfungspositiven Potenziale der zirkulären Wertschöpfung in Deutschland und Europa? Das haben wir erstmals präsentiert auf der IFA. Es gibt ja viele Potenzialstudien. Wir haben das versucht zu framen, wirklich auch in einem Wachstumsnarrativ. Ne? Dass wir nochmal sagen, wir haben einen Rahmen, der alle mitnimmt, dass wir hier eine Chance haben, in Deutschland und Europa mit der zirkulären Wertschöpfung auch Wachstum zu erzeugen. Denn das ist ja seit 6 Jahren eher nicht mehr der Fall in diesem Land.
Super spannend. Ich hatte noch keine Zeit reinzuschauen auf der IFA. Ich hatte zu viele Termine. Deswegen wäre es super spannend, wenn du mal 2, 3 Punkte nennen könntest, die Grundaussagen oder die Hauptergebnisse oder was dich vielleicht auch am meisten überrascht hat aus der Studie.
Ja, also es ist eine Potenzialstudie. Davon gibt es natürlich schon einige. Unser Ausgangspunkt war, wir haben uns den Anteil der industriellen Wertschöpfung in Deutschland angeschaut. Das sind ja so um die 20%, wenn man aufs BIP guckt. Und haben uns dann 5 Sektoren rausgegriffen, die ungefähr 65% dieser industriellen Wertschöpfung ausmachen. Das heißt Automobilwirtschaft, Textilwirtschaft, erneuerbare Energiensysteme, Energiewirtschaft,
ja.
Bauwirtschaft und den Maschinenbau. Mhm. So, und dann sind wir durch die Segmente durch und haben mal an den R-Strategien entlang quantifiziert, wo steckt denn das größte Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial drin. Und wir haben
Klaas, ganz kurz, eine Unterbrechung für die quasi Neuen in der Szene. Was sind die R-Strategien?
Ja, also die R-Strategien, vielleicht zusammengefasst, umschließen die klassischen Abfallstrategien, Recycling, Recovery, also sonstige Verwertung.
Ja.
Aber, und das ist uns in der Studie auch wichtig gewesen, das Thema Remanufacturing, Refurbishment von Produkten, also das ganze Thema auch Wiederverwendung vor der Abfallphase.
Ja.
Und ja, wie man es auch nennt am Ende, wie viele R's es gibt in der englischen Sprache, aber ich sag mal entlang der Abfallhierarchie, ne, von der Wiederverwendung runter zur Wiederaufbereitung und dem Recycling, die haben wir uns alle angeguckt, diese 10, die da in der Wissenschaft diskutiert werden und geschaut, wo ist denn wirklich Bruttowertschöpfungspotenzial für das Land drin? Und was haben wir rausgefunden? Aggregiert klingt es ja immer am besten. Wir haben herausgefunden, dass wir bis 2045 entlang dieser 5 Sektoren und der industriellen Wertschöpfung nochmal 900 Milliarden Bruttowertschöpfung haben, die wir heben können. Wir haben herausgefunden, dass wir die jährliche Bruttowertschöpfung zur Kreislaufwirtschaft in diesem Bereich, die wir ungefähr bei 60 Milliarden im Moment haben, verdoppeln können, mehr als verdoppeln auf 125 Milliarden. Und dann haben wir in den Branchen selber viele Details, ich nenne mal nur so ein paar Spezifika, Abhängigkeit seltener Erden.
Ja.
Okay. Bis zu -40% bis 2045. Und das ist schon mal signifikant, glaube ich. Batteriematerialien, Import, strategische Rohstoffe, -15%. Oder sowas wie Wachstumsmarkt, Export, Maschinenbau für die Kreislaufwirtschaft weltweit plus 150 Milliarden.
Mhm. Also das ist Wahnsinn. Das sind echt Zahlen, ne?
Sagen, da ist was drin.
Ja, da kann man mehr machen. Ne?
Ja.
Also das ist... im Bereich Textilien, was war da so die Ergebnisse? Vor allen Dingen, weil Textilien ja jetzt auch gerade so ein Schwerpunkt hier auf der IFAD ist. Da muss man noch mal ein bisschen reinbohren, Klaas.
Ja, also ich bin sehr glücklich, dass wir Textil mit dabei hatten, denn für den BDI als Plattform, auch die Initiative, ist das nicht selbstverständlich. Denn in der Vergangenheit lagen die Interessen beim Thema Textil, Recycling, Kreislauf, Wiederverwendung schon auch weit auseinander zwischen den Wirtschaftsbeteiligten. Das muss man einfach mal zugeben.
Ja.
Wir haben gesagt, wir wollen das trotzdem machen. Wir wollen die zusammenholen, unsere Mitglieder bei diesem Thema, und eine Ausgangsbasis schaffen, damit wir so Themen wie die Herstellerverantwortung auch mal auf einer Grundbasis diskutieren können. Ne? Und wir sehen natürlich in diesem hoch internationalisierten Bereich, wir haben das Material hier, das ist unsere Rohstoffbasis. Wir sehen die Herstellerverantwortung, wir sehen die Getrennthaltungspflichten, wir sehen aber auch ISBA und Ökodesign.
Ja.
Und wir sehen schon über das Thema Sortiertechnik, Verwertungstechnik, Potenziale, auch Wachstumspotenziale, die wir in Deutschland heben können. Wird natürlich viel davon abhängen, wie wir diese Herstellerverantwortungssysteme ausgestalten in Zukunft. Also der politische Rahmen steht ja noch nicht. Wir sehen aber schon ökonomische Potenziale, was wir dieses Thema Rückverlagerung auch von Produktion ist auch ein Teil, den wir uns angeschaut haben. Der hat natürlich Abhängigkeiten von Arbeitskosten, Energiekosten, Standortbedingungen sonstiger Art. Wir sehen aber schon dieses ganze Thema Produktdesign als wichtig an, und am schönsten wäre es ja, wenn wir das vor Ort gestalten könnten und nicht sagen, das ist eine Compliance-Anforderung beim Eintritt auf den Binnenmarkt. Ne?
Ja.
Also,
ja.
Da ist Potenzial, ich glaube, aber da hängen ein paar andere Standortfakten. Einen Punkt nenne ich auch immer gerne. Wir müssen schon zusehen, dass wir in dem Bereich unsere Marktüberwachung so fit kriegen, dass auch das, was reinkommt, schon mit bestehenden Anforderungen konform ist, zum Beispiel REACH. Also wenn die Produkte, die reinkommen, keine REACH-Konformität am Ende haben, unsere Herstellung hier aber schon, steht schon einfach ein substanzieller Wettbewerbsnachteil.
Ja, das ist richtig, so. Richtig. Also im Endeffekt, der Vollzug muss auch funktionieren.
Genau.
Ne? Also. Das ist ja immer so das Thema, wir hatten das ja auch gestern, rein wie raus. Ne?
Ja.
Also nach Europa genauso wie aus Europa auch entsprechend raus.
Genau.
Ja. Also,
also eine super spannende Studie, da schaue ich auf jeden Fall nochmal rein, wenn ich nächste Woche ein bisschen mehr Zeit habe.
Wo kriegen wir die denn eigentlich, Klaas?
Die kann man auf der Website beim BDI direkt runterladen, Langfassung, Kurzfassung, Deutsch-Englisch, aber auch bei BCG gibt es einen Hub, auch mit Zusatzinformationen rund um die Studie. Ansonsten, uns also, einfach
könnt,
bei uns melden.
Genau, ja. Ihr könnt euch sonst auch bei uns melden, wir geben uns dann auch die private Handynummer von Klaas Oehlmann raus, der freut
genau,
sich.
Ja, also genau, das ist, da gucke ich eigentlich immer. Ja.
schön private Handynummern rausgeben, das mögen wir. Ne?
Ja,
ist natürlich ein Scherz, wie da meldet sich einer.
Ja, der kriegt dann irgendeine Nummer.
Ich habe ja, Leute, tatsächlich eine Visitenkarte, ich erzähle das jetzt mal hier frei raus, eine Visitenkarte, da ist eine Handynummer drauf, die gar nicht funktioniert, die steckt in meinem iPad.
Ja. So werde ich das auch machen.
Hier kann man auch was lernen. Also.
Ja. Also was vielleicht noch zur Studie, zwei Sätze, die mir nochmal wichtig sind. Wir wollten jetzt dem Versuch erliegen mit dieser Studie, am Ende zu sagen, ja, Politik muss A, B, C und wir können nicht, sondern wir haben versucht, einen doppelten Ansatz zu fahren. Klar, die Rahmenbedingungen, ne, die müssen stimmen, aber, und das ist auch ein Signal aus der Studie, wir müssen auch in der Industrie, in den Wertschöpfungskreisläufen noch mehr das Thema strategisch aufgreifen.
Ja,
also
ja.
Wir wollen ja, ne, wir können nicht einerseits uns immer über zu viel Regulierung beschweren und dann sagen, wir müssen aber mehr regulieren, sonst funktioniert es nicht.
Hm.
Das beißt sich an Teilen. Ne? Also,
ja, ist richtig.
Ne, wir müssen schon in der Industrie auch sagen, wenn wir sagen, wir wollen sowas wie Resilienz durch Kreislaufwirtschaft, und das sagen ja im Moment alle,
ja,
dann müssen wir uns auch, glaube ich, ehrlich machen und sagen, das ist kein Free Lunch. Ja? Also Resilienz wird einen Preis haben. Es wird auch ganz viele Vorteile haben, wie Versorgungssicherheit und so weiter. Aber das passiert nicht von alleine. Und das ist uns auch nochmal ganz wichtig in dieser Studie gewesen.
Ja.
Also unterbrochene Lieferketten, sorry Julia, unterbrochene Lieferketten haben ja auch einen Preis, oder?
Ja, genau.
Insofern.
Ja, exakt. Und das müssen wir betriebswirtschaftlich nochmal abbilden. Ne? Also.
Ja, absolut. Aber sag nicht sorry, wenn es dir nicht leid tut. Mich unterbrechen, sorry sagen und dann weiterreden, das ist fake.
Das ist fake.
Fake. Ich habe aber jetzt Fake News. Okay, wir merken doch schon, heute ist Donnerstag. es geht bergab mit uns. Aber klar, ihr habt euch mehrere Stoffströme angeschaut.
Ja.
Habt ihr euch auch Synergieeffekte angeguckt? Ich meine zum Beispiel Automobil mit Textil. Das geht ja, also in jedem Auto ist ja irgendwie auch Textil vorhanden. Ist das so ein bisschen auch ineinandergreifend, Synergieeffekte dann auch tatsächlich gewesen? Jetzt habe ich die Frage so ein bisschen sehr lang formuliert.
Also das haben wir natürlich auch versucht, ne? Im Rahmen der Möglichkeiten, die wir jetzt hatten, in den 8 Monaten, die wir an dem Projekt dran waren. Das stimmt natürlich, das hat Synergien, weil in Deutschland, gerade in Deutschland, ist industrielle Produktion immer mal miteinander total verwoben.
Genau.
Und wir haben es uns auch deswegen angeguckt, weil, wenn wir zu dem Thema Rezyklatquoten kommen, diese Quoteneingriffe werden ja das Material in bestimmte Richtungen lenken, aber auch von bestimmten Einsatzmöglichkeiten weg. Mhm. Also, ne, wenn ich viel in die Verpackung ziehe, bleibt halt im Moment weniger für andere Bereiche.
Ja, ja. Richtig.
Der Gesamtmarkt, wir wollen ja, dass er wächst, aber das ist nicht per se gegeben, nur weil ich eine Quote irgendwo setze.
Ja. Ja.
Das haben wir uns angeschaut, also ne, diese Querverbindung, das hat nämlich, finde ich zumindest, hat man im Green Deal manchmal ein bisschen vergessen.
Eine leichte Kritik.
Ja, war viel Arbeit. Aber wo wir es besonders natürlich auch sehen, ist beim Maschinenbau. Ne? Also das ist eine ganz klare Positivbotschaft. Die Skalierung der Zirkularität in den Segmenten Textil, Automobil, das ist, hat direkt positive Auswirkungen auf die Maschinenbautätigkeit. Und das ist ja offensichtlich.
Ja,
ne?
ja, klar.
Und das ist ein völlig positiver Zusammenhang. Beim anderen sehen wir natürlich schon, dass sich, und das ist der schwierigere Part, glaube ich, Wertschöpfung von diesem linearen Denken hin zum Kreislauf auch zwischen den Sektoren verändern muss. Und das ist neu für viele Unternehmen, glaube ich. Nach wie vor, also wir reden natürlich schon lange drüber, aber dass es wirklich in der DNA der deutschen Industrie ankommt,
ja.
da wollen wir tiefer rein.
Ja, ja. Ja.
Gibt es auch einen Verlierer in der ganzen Studie?
Es gibt, glaube ich, immer Gewinner und Verlierer. Bei uns gibt es immer nur Gewinner. Nein,
sehr
Quatsch.
Schön.
Also, wir haben natürlich jetzt keine Anlage 1 mit den Verlierern aufgelistet, aber ich glaube, dass die Geschäftsmodelle, und das muss, so ehrlich muss man, glaube ich, sein, die komplett linear sind und die vielleicht auch nicht absolut transformierbar sind in ein zirkuläres, die wird es dann nicht mehr geben. So ist es halt. Ja? Also so fair muss man sein. Ich glaube, man kann viel umrüsten, auch in der bestehenden Industriestruktur. Ne? Also wenn ich an den ganzen Kunststoffbereich denke. Mhm. Aber klar, wenn ich ein Produkt im Moment am Markt, irgendwie was nicht zirkulär möglich ist, ich aber durch ein zirkuläres ersetzen kann, dann gibt es das im Idealfall dann nicht mehr, wenn wir diese Vorteile der Kreislaufwirtschaft heben wollen.
Ja, gut, so. Okay, das ist jetzt ein Verlust, den können wir verkraften, oder?
Was uns aber wichtig war, ist, dass sozusagen unterm Strich ein Gewinn steht für Wachstumspotenziale, für die Wertschöpfung in Deutschland, auch für die Arbeitsplatzsituation. Das war uns wichtig und deswegen haben wir auch, das kann man in der Studie nochmal gut nachlesen, die Hebel, die Bruttowertschöpfung vernichten. Ne? Ich mache jetzt mal ein Beispiel, was man gut angreifen kann. Mhm. Wenn ich sage, ich will weniger Automobilproduktion, weil wir nur noch ÖPNV machen.
Ja.
Das haben wir ausgeklammert, weil wir gesagt haben, wir wollen keinen Verlust von Wertschöpfung. Da kann man jetzt drüber streiten, da gibt es auch gute Studien zu, aber wir haben gesagt, wir wollen uns bewusst die Bereiche anschauen, wo wir durch Zirkularität neue Wertschöpfungen entstehen lassen können. Und das korreliert dann manchmal nicht mit dem Thema, wir bauen weniger, wir produzieren weniger. Ne? Also das muss, so ehrlich muss man sein.
Ja, ja. Fair to be fair. Ich merke echt den Donnerstag. Ich habe auch so eine heisere Stimme.
Von Klaas kann man diesbezüglich noch was lernen, weil der hat mir im Vorgespräch erzählt, er hat heute keine Termine mehr. Das ist umso schöner, dass er dann noch bei uns vorbeigekommen ist, aber das ist echt ein Pro-Tipp. Also,
ja, ich habe mir viel Mühe gegeben, über 2 Jahre lang nur Termine und Veranstaltungen an den ersten 3 Tagen zu machen.
Sehr gut.
Ich kneife jetzt gerade sehr eng meine Lippen zusammen und merke auch hier wieder, dass mir die Welt erklärt wird. Und ich würde ganz gerne mal an dieser Stelle eins sagen, lieber Tom, du bist mit Schuld an dem Termin heute.
Entschuldigung.
Aber lass uns Entschuldigung. Wenn
das jetzt meinte ich es wirklich ernst.
Du kannst mir später eine Bratwurst ausgeben.
Na dann. Sehr schön. Klaas, was waren denn so die wichtigsten Diskussionen oder die Themen, die so an dich herangetragen wurden oder so die Stimmung hier auf der Messe? Was kannst du noch berichten für uns?
Also ich finde, dieses Thema, das war dieses Thema, dass wir hier Wachstumschancen haben. Ne? Also nach 6 Jahren Stagnation und Rezession, ich finde, das spürt man noch mehr als in den Vorjahren. Auch das Narrativ, dass wir sagen, wir brauchen positive Wachstumschancen in diesem geopolitischen Umfeld. Ich glaube, das spürt man noch viel mehr als beim letzten Mal. Und ich glaube, es wird uns auch immer mehr bewusst, das fand ich auch bemerkenswert, dass wir einen europäischen Binnenmarkt haben, der auch also wo wir alle hoffen, dass mit dem Circular Economy Act der nochmal sehr viel gestärkter hervorgehen kann und uns Skalierungsmöglichkeiten entstehen, aber dass wir auch genau schauen müssen, wie positionieren wir diesen Binnenmarkt in diesem geopolitischen Umfeld. Mhm. Also wir haben es, glaube ich, schon verschiedentlich auch so angesprochen. Wir schauen natürlich die Diskussion, was geht raus aus dem Binnenmarkt an Wertstoffen, ne, Export, ganze Debatte um European Contact, Exportrestriktionen. Aber, und das merke ich auch mehr als vorher, wir sollten auch mal ganz genau schauen, was kommt rein. Also Fake-Rezyklate, ne? Oder auch Produkte, die einfach fair sind, wo wir sagen, das ist fairer Wettbewerb, das ist okay. Und der Spagat dazwischen, das haben wir auch mit der Kommission diskutiert. Ich glaube, an dem Punkt ist mir ganz besonders aufgefallen, dass wir gucken, was wollen wir mit unserem Binnenmarkt, wie wollen wir den schützen, wo wollen wir ihn frei haben. Das finde ich sehr bemerkenswert, ja.
Da ist ja auch immer so die Diskussion über diese ganzen Produktpässe.
Ja.
Guckt ihr euch das auch an?
Ja, also haben wir auch in der Studie drin, machen wir aber auch. Wir haben in der Initiative auch eine Arbeitsgruppe dazu und hatten auch auf dem Stand diesmal so einen DPP-Demonstrator von der RWTH Aachen. Das ist natürlich eigentlich die Urmutter aller Internationalisierungsdiskussionen, ne? Weil haben wir uns schön ausgedacht in Europa, aber die ganzen oder viele dieser Daten in den Kreisläufen müssen aus Drittstaaten kommen.
Ja.
Und das wird super schwer. Also
ja,
wir müssen, das ist meine persönliche Überzeugung, zumindest auf ISO-Ebene Standardisierung finden, die wir international alle akzeptieren, sonst werden wir so viele Transaktionskosten haben, dass alle verrückt werden.
Ja, ne? Ja, absolut, absolut richtig. Also da bin ich sowieso mal gespannt. Wir haben das ja auch im Batteriebereich, die Diskussion, da ist ja auch die Frage, ne? wie ist er aufgebaut, welche Daten, wer pflegt die Daten?
Ja.
Und warum sollte die Industrie Daten einpflegen, die dann am Ende des Tages ihnen selbst schaden könnten, weil sie dann mit natürlich auch Informationen preisgeben, die niemals in die Hände des Wettbewerbs kommen sollen.
Genau.
Das ist so ein ganz, ganz, ganz sensibles Thema.
Ja.
Und ich weiß dann am Ende des Tages eben immer nicht, hilft es dann wirklich?
Ja.
Also ist der Aufwand, ne, so Nutzenaufwand, wird es dem dann auch tatsächlich wirklich gerecht?
Ja, also ne, wir haben, ich meine, volkswirtschaftlich gesehen alles schön, ja, also ich verstehe das, aber auch da wieder, wie kriegen wir das in die betriebswirtschaftliche Logik, dass man da einen Sinn drin erkennen kann? Wir haben immer da auch einen Punkt noch, den ich noch sehr kritisch sehe. Zum Beispiel, wenn Unternehmen sich schon die Mühe machen und Daten erheben, Daten zur Verfügung stellen, aufbereiten und so weiter, die sie auch für so einen Produktpass verwenden können, aber die parallel auch verwendbar wären für den Vollzug.
Mhm.
Bitte schafft digitale Schnittstellen in die Vollzugsbehörden. Und ich weiß, das ist ein riesiger Traum im Föderalismus, aber das wäre ein Ansatzpunkt, wo Unternehmen, glaube ich, sagen würden, okay, ich erkenne, das ist ein Mehrwert.
Ja.
Und da die Diskussion, also jetzt machen wir mal noch mal ein Hoffnungsthema auf. Da hoffe ich ja wirklich, dass unser liebes Aktionsprogramm zur Kreislaufwirtschaftsstrategie, was vielleicht in ferner Zukunft dann mal kommt, dass es darauf ein paar Antworten gibt, weil sonst verlieren wir viele Unternehmen, die sagen, ja, jetzt digitalisiert mir hier die Bürokratie, das ist ja schön. Ja,
ja, absolut richtig. Ne? Und das ist natürlich auch übrigens Digitalisierung, also Datenschrott ist auch am Ende des Tages. Kostet übrigens ja dann auch wieder Energie. Ne? Das darf man, Datenspeicherung ist ja nun auch relativ energieaufwendig.
Genau.
Wobei ich muss gestehen, ich nutze auch viel ChatGPT, um mich zu beschweren.
Ja.
Ich glaube, dafür gibt es mittlerweile auch ein Atomkraftwerk mehr in...
Für deine Anfragen allein, oder?
Wahrscheinlich. Manchmal lasse ich auch meinen Ärger an ChatGPT aus.
Ja, das machst du ja nur, wenn die Sonne scheint, oder? Dann hast du ja genug Strom im Markt. So, ja.
Okay. Klaas, hattest du jetzt hier auf der IFAD auch irgendwie vielleicht ein Gespräch, was dich total überrascht hat, oder eine schöne Begegnung, oder irgendwie... Jetzt noch vielleicht was Persönliches.
So eine Anekdote hätte die Julia gerne noch.
Irgendwas, ein Geheimnis, Klaas, was du uns erzählen willst.
Industry Insights.
Also ich finde ja, dass ich glaube, es ist meine fünfte IFAD.
Wahnsinn, stimmt, du warst ja vorher beim BDE, ne?
Ja, genau.
Richtig.
Und ich finde ja, dass ich allein dieses Wiederkommen fühlt sich schon immer an wie... Also sehr besonders irgendwie, also vorher ist man sehr gestresst und dann kommt man hierher und es ist ja doch irgendwie wie, man kommt irgendwo hin, wo man sich irgendwie im Kopf gut auskennt, das finde ich sehr besonders.
Ja.
Das war dieses Mal noch stärker, hatte ich das Gefühl. Ich finde es wirklich, und das ist nicht böse gemeint, auch manchmal einfach anstrengend, weil man zu viele Menschen kennt. Ja, also,
wow! Ey, weißt du, was ich vorgestern echt gemacht habe? Ich habe mich auf die hinterletzte Toilette eingesperrt. Ich war so, um da zu arbeiten. Das war so schlimm, weil neben mir dann ein sehr großes Geschäft verrichtet worden ist. Und dann musste ich meinen Toilettenarbeitsplatz doch wieder verlassen.
Ja, aber ne, also das ist natürlich super schön, ja. Aber es ist schon auch, also die soziale Dimension muss man auch managen. Ja,
ja, das ist richtig. Wir sagen auch ganz klar immer Klassentreffen. Ne? Ja. Also hier treffen sich echt alle. Ja. Und einmal Mülli, immer Mülli. Ja. Aber ich bin da voll bei dir.
Ja.
Es ist total schön und ich freue mich auch über jeden, den ich hier sehe und mit dem ich hier rede. Aber ich sage dir eins klar, ich werde morgen in ein krasses soziales Loch fallen.
Ja.
Das ist wirklich so.
Ja, es ist wirklich so. Wahrscheinlich werde ich morgen auch kurz überlegen, ob ich überhaupt noch jemanden. Also, nee, sag ich jetzt nicht.
Wir sehen uns ja wieder, oder?
Das ist nicht nur blöde Antworten. Ja. Aber das wird morgen diese Stille, ne? Weil das ist ja auch die Hallen sind laut, ja. Du kriegst ja alle Geräusche auch. Ne?
Genau.
Und es ist natürlich, das muss ich auch sagen, ich hatte selten eine Woche lang so viel schwitzige Pfoten wie in dieser.
Ja.
Geht euch das auch so?
Das geht mir auch so. Und ich muss, also das ist wirklich schlimm. Immer wenn ich aus der Halle rausgehe, fange ich an zu weinen. Also die Augen tränen. Ich glaube, meine Augen vertragen keine frische Luft mehr.
Ich dachte, du bist traurig.
Nein.
Ich habe gestern auch, Schuhe an und ich wurde durchbeleidigt für meine Füße.
Durchbeleidigt?
Ja, ich wurde durchbeleidigt.
Was kennst du denn für Leute?
Weil die hässlich waren, die Füße.
So.
Ja, derjenige, der sich jetzt angesprochen fühlt.
Shame on you.
Ja.
Das habe ich jetzt gefragt. Also, klar, wie geht's weiter? Also klar, ne, du gehst fast jetzt wieder nach Berlin. Dann werdet ihr weiter, oder ich bin ja auch Teil der Circular Economy Initiative mit GRS. Aber in 2 Jahren, ihr seid wieder da, gehe ich mal stark von aus.
Ja, wir sind natürlich wieder da. Also wir haben jetzt mit dieser Studie, auch in diesen 5 Sektoren, die ich genannt habe, eine Grundlage gelegt. Das ist bei uns ja immer ganz wichtig, in diesem Multi-Stakeholder-Netzwerk, dass wir die Diskussion fortsetzen können, inhaltlich. Ne?
Ja.
Das ist ganz wichtig. Uns ist wichtig, dass wir so wie dieses Jahr mit dem Thema Textil, dass wir solche spezifischen Themen auf der IFAD weiterentwickeln und wirklich im ganzen Kreislauf, also vom Hersteller, Konsumentenphase, Entsorgung und dann wieder Kreislauf. Solche Themen brauchen wir auf der IFAD, damit wir das wirklich im Kopf auch schließen können. Ne? Und das ist ein Ziel auf jeden Fall fürs nächste Mal. Ich sage jetzt mal was ich vielleicht nicht halten kann, aber ich würde jetzt nicht noch mal eine Großstudie vor der nächsten IFAD machen. Das reicht erstmal, ja. Aber,
ich werde mich dafür einsetzen, dass du es tun wirst.
Aber ich glaube, in 2 Jahren ist es super spannend zu sehen, ob wir es wirklich geschafft haben, in der Industrie wirklich dieses Thema Resilienz durch Kreislauf zu verankern.
Mhm.
Ob wir es geschafft haben, den Binnenmarkt weiterzuentwickeln. Mhm. Und ob wir es geschafft haben, jemals ein Aktionsprogramm für die Kreislaufwirtschaftsstrategie zur Welt zu bringen.
Ja.
Es wird Zeit fürs Machen.
Ja.
Und nicht immer nur schreiben, reden und diskutieren. Wir hatten es auch gestern. Man kann auch einfach mal bei 80% starten und gucken, ne, wie läuft es, wie ruckelt es dann zusammen. Weil selbst wenn du es bis 100% durchgedacht hast, du hast es nie wirklich durchdacht. Also jeder, der mal ein Haus gebaut hat oder ein Haus saniert hat, weiß das.
Ja.
Es wird vom Nick. Das wird immer alles noch schlimmer und teurer, als man es jemals geahnt hat. Also, Klaas, das bleibt spannend.
Sehr.
Hat großen Spaß gemacht.
Danke.
War super interessant, hat großen Spaß gemacht.
Ja, danke euch.
Danke, dass du wieder unser Gast warst. In zwei Jahren bitte wieder und zwischendurch sowieso.
Na gern.
Klaas, wir wünschen dir einen schönen letzten IFA-Tag.
Euch auch.
Einen entspannten.
Genau, einen super entspannten.
Ja, ich lege mich jetzt hin.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne, gute Nacht.
Gute Nacht.
Danke dir.
Danke.
So, das ist der zweite Teil der Donnerstagsfolge und wir haben nochmal ein absolutes Highlight hier parat. Wir hatten heute Morgen schon Klaas Oehlmann vom BDI, das habt ihr ja gehört. Und jetzt haben wir vom BDI das neue Führungsduo. Herzlichen Glückwunsch, Matthias Harms, hallo. Neuer Präsident, neuer ehrenamtlicher Präsident und der neue Hauptgeschäftsführer Andreas Brugschen. Schön, dass ihr dabei seid, hallo.
Dankeschön.
Schön, dass ihr da seid und Gratulation, wirklich. Ich freue mich riesig für euch, ich freue mich riesig für den BDE.
Dankeschön.
Ja, ich habe es eben schon gesagt, ehrenamtlicher Präsident, Hauptgeschäftsführer. Das heißt, der BDE hatte die beiden Positionen wieder getrennt. Was ist der Grund dafür, für die Entscheidung, für die neue Struktur?
Also da muss man ein bisschen ausholen. Das hat sich ja jetzt im letzten halben Jahr dahin entwickelt. Wenn man in die Mitgliedschaft reingehört hat, war hat man doch relativ deutlich den Wunsch vernommen, dass man wieder zum Ehrenamt übergeht, aus ganz vielen Gründen. Einer davon ist sicherlich, dass man sagt, der findet vielleicht auch mal ein anderes Gehör in der Politik, der kann das besser mit Praxis verbinden. Also es war so ein nicht statistisch nachweisbarer Wunsch, aber man hat das doch aus ganz vielen, gerade aus den Familienunternehmen, da hat man das gehört, dass das ein Wunsch war, der sich dann so im letzten halben Jahr ausgebildet hat. Das kann man dazu sagen.
Es ist ja auch ein Modell, das die meisten Verbände eigentlich haben, das klassische
Fast
Modell.
Alle.
Fast alle.
Genau.
Also es gibt keine Statistik darüber, aber wenn man mal Chat fragt, dann kommt da raus, 95% der Verbände haben ehrenamtliche Präsidenten.
Also ich denke auch einfach mal, ich meine, durch Peter Kurt, das war ja da mal zusammengelegt, bis gestern ja eigentlich sogar fast. Aber warum nicht dann auch mal was Neues machen? Und ich meine, so ein Verband kann ja auch natürlich, wenn die Mitgliedsunternehmen sich das wünschen, das ja wieder ändern.
Und man muss ja auch dazu sagen, Peter Kurt war der erste Geschäftsführende und davor waren es immer Ehrenamtliche.
Ja.
Also insofern ist eigentlich, man kehrt jetzt nicht zu einer Ausnahme zurück, sondern man kehrt zu der Regel zurück.
Genau,
so sagen,
back to the root. Ich meine, und ganz ehrlich, Matthias, du hast ja jetzt auch einen neuen Job. Da wirst du ja auch ein bisschen gefordert, gehe ich das mal von aus?
Das kannst du wohl sagen, ja.
Aber nichtsdestotrotz, ihr wart die komplette Woche jetzt hier auf der Messe. Wie waren eure Eindrücke? Was hat der BDE auch gemacht an Panel-Diskussionen, Sonderflächen? Erzählt mal ein bisschen von eurer Woche.
Ja, eine sehr intensive Woche, wie die IFAD ja auch immer eine sehr intensive Woche ist. Wir haben diesmal sogar 4 Flächen bespielt, indem wir neben unserem Hauptstand, unserem Gemeinschaftsstand, eben noch eine Sonderfläche Textil hatten und eine Fläche der Innovationen, die wir zusammen mit der DBU gemacht haben. Insofern, 4 Flächen zu spielen, ist schon eine Menge. Und wir haben eben auch über 20 Panel-Diskussionen allein gehabt, über alle Stoffströme hinweg. Und das bringt ja dann einiges auch mit sich.
Und was waren so die häufigsten Diskussionen oder Ansatzpunkte, die an euch auch herangetragen wurden, Wünsche oder auch Sorgen der Mitglieder oder der Gäste hier auf der Messe?
Also das wesentliche Thema war eigentlich der Widerspruch dahingehend, dass es in den großen Schlagzeilen immer heißt, Kreislaufwirtschaft, die große Chance, nicht nur ökologisch, sondern auch zur Weiterentwicklung des Industriestandortes. Aber eigentlich die Frage, wie soll das wirklich gehen, welche Voraussetzungen werden geschaffen, das ist letztendlich auch eine Frage, die immer noch ein bisschen unbeantwortet auch bleibt, wenn man ehrlich ist. Ein Höhepunkt war sicherlich die Vorstellung der BDI-Studie, die wir ja auch als Partner, an der wir mitgewirkt haben. Und wir hoffen, dass die einen Schub gibt, um einfach auch der Politik deutlich zu machen, dass man jetzt gar nicht die ganze Regulatorik, den ganzen Industriestandort umbauen muss, sondern dass man schon mit wenigen Eingriffen und mit ein bisschen mehr Mut, mit ein bisschen mehr Handlungsgeschwindigkeit, dass man dann die Dinge auch voranbringen kann.
Also wenn man das zusammenfasst als Oberthema, dann würde ich sagen, das große Thema waren Rohstoffe und wie kriegt man unsere Branche noch mehr in diesen Bereich geschoben, dass wir auch wirklich als Rohstofflieferanten, was wir schon sind, gesehen werden. Wir sind es schon, aber es wird in der öffentlichen Wahrnehmung und über Politikern so noch nicht wahrgenommen. Und was müssen wir tun, damit wir es da weiter hinrücken? Ich kann vielleicht noch ergänzen, Andreas, für mich war das Highlight natürlich, es gab viele, aber für mich war es natürlich die Mitgliederversammlung gestern, weil da musste ich mich sozusagen mit einer Rede bewerben. Das fällt mir zwar grundsätzlich nicht schwer, aber man muss gewählt werden. Und ich hatte gestern auch den Witz auf dem Podium erzählt, dass ein Konzernbetriebsratsvorsitzender in meinem alten Unternehmen zu mir gesagt hat, Herr Hamster, der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass ich gewählt werden muss. Und gestern habe ich dann gesagt, jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Ne? Das war, also man ist da schon angespannt.
Ja,
ne? Wählen die dich jetzt eigentlich wirklich? Oder, ne? Das war ja im Übrigen nicht geplant, aber es ist so gekommen, ne? Mit dem Präsidenten. also aus meiner persönlichen Sicht, aber das war schon ein
Erlebnis.
Weil es
dann doch noch mal so ein bisschen hart.
Ja, absolut.
Aber dann stelle ich jetzt doch noch mal die Frage, bist du einstimmig gewählt worden?
Ja.
Ja. Na dann?
Und, ja.
Dann war doch der Stress eigentlich ganz umsonst.
Ich habe es nicht gesehen, ich habe natürlich den Rücken gesehen, aber ich habe es dann mitbekommen, dass es einstimmig war. Nee, ich saß vorne in der ersten Reihe und habe mich jetzt auch nicht umgedreht. Okay. So nach dem Motto, wer hätte da nicht die Hand.
Genau. Nee,
das mache ich nicht.
Ich mache dich kalt. Nee.
Aber ich muss sagen, die Stimmung war schon ziemlich getragen, weil Matthias hat eine derart beeindruckende Rede gehalten. Er hat wirklich nicht nur die Köpfe, sondern auch die Herzen erobert. Es war ein nicht enden wollender Applaus. Ja, und das war schon wirklich toll. Das haben alle danach gesagt. Und das ist irgendwie ein schöner Start.
Die Rede hätte ich gern. Ich glaube, ich muss auch noch mal so ein bisschen an solchen Dingen arbeiten, Matthias. kannst du mich unterstützen?
Gerne. Sehr schön, das ist auf jeden Fall ein vielversprechender Start. Das klingt richtig gut. Gibt es konkrete Pläne für die nächsten Monate? Jetzt auch den BDE betreffen, wo es jetzt losgehen soll, irgendwelche Projekte, irgendwelche Maßnahmen?
Also man kann vielleicht so viel sagen oder verraten, das ist fast das falsche Wort. Also inhaltlich wird es nach meinem Dafürhalten darum gehen, wie wir uns, also was ich eben sagte, wie rücken wir uns jetzt rein in den Bereich mehr Wirtschaftspolitik, das ist ja schon ein langer Wunsch, den der Verband hat. Wie machen wir das? Und meine These gestern ist gewesen, dass wir in Bewusstsein der Menschen als Rohstofflieferant nicht drin sind und was wir eigentlich schon heute können, das passt nicht zusammen. Und wie stellen wir das an als Verband, dass genau das passiert? Weil wir gehen als Verband immer mit fachlicher Stärke ran. Das ist jetzt keine Kritik in die Vergangenheit, aber wir versuchen es fachlich zu machen. Wir gehen an die Politik ran, wir gehen an die zweite, an die Beamtenebenen ran und so weiter. Und setzen uns dann mit denen auseinander, beraten, geben unsere Statements ab. Das ist auch Aufgabe eines Verbandes.
Ja, ja.
Aber ich glaube, dass wenn wir das schaffen wollen, was wir wollen, dann müssen wir, glaube ich, mehr in die Öffentlichkeit reingehen. Ja, ja. Weil Öffentlichkeit erzeugt dann Druck auf politische Entscheidungen. Das ist ja eine Binsenweisheit.
Ja, ja,
ne? Und das ist sozusagen innerlich die Richtung, die wir gehen wollen. Aber da legen wir uns die Latte natürlich auch ins Unendliche hoch. Das weiß ich auch. Ne?
Also,
das ist klar.
Das müssen wir aber immer tun. Ja. Also wir haben es jetzt hier schon ein paar Mal gehabt. Wir wollen natürlich die Weltherrschaft und nicht nur die Welt retten, sondern auch die Weltherrschaft. Du musst ja erstmal hochgreifen, um dann vielleicht ein bisschen tiefer ins Regal zu greifen. Aber warum nicht? Also ich meine, ihr seid ein starkes Duo. Der BDE ist ein starker Verband. Ihr habt starke Mitgliedsunternehmen. Und das wird ja auch, ich meine, das sieht man ja auch an der Messe. Diese ganze komplette Kreislaufwirtschaft verändert sich. Da tut sich wahnsinnig viel. Und das ist ja auch ein Drive dann auch für den BDE.
Der Drive wird aber nur gelingen, wenn es auch eine enge Kooperation mit anderen Verbänden gibt. Es ist so, dass die Politik wird wirklich nur dann reagieren, wenn die ganze Wertschöpfungskette wirklich mit einer Stimme spricht. Weil in dem Moment, in dem die Kette sich nicht wirklich einig ist, kann sich dann die Regulatorik immer wieder zurückziehen und sagen, naja gut, dann machen wir lieber doch nichts.
Ja. Ja,
und das ist schon jetzt wirklich wichtig. Und dazu haben hier auf der Messe auch viele Abstimmungsgespräche auch stattgefunden. Und insofern ist das ein ganz wichtiges Ziel für uns. Und Matthias hat das gestern in seiner Rede auch sehr schön nochmal erläutert. Und wir können als Verband ja nie mehr tun als die Summe auch unserer Mitgliedsunternehmen.
Mhm. Ja.
Wir sind ja im Grunde genommen die Projektionsfläche, Medium, dass das am Ende zusammenbringt. Auch letztendlich unsere fachlichen Positionen werden ja erarbeitet in den ganzen Gremien.
Ja.
Und da das Know-how kommt von den Unternehmen. Und wir müssen versuchen, das zusammenzuführen, auch die Unternehmen in ihrer Einschätzung, das zu bündeln und das dann nach vorne zu tragen.
Nach vorne zu tragen. Also jetzt nochmal so ein bisschen das Zusammenspiel zwischen euch beiden. Da will ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Also ich mache es jetzt mal total plakativ. Es gibt einen Termin beim BMUKN. Wer geht hin? Wie entscheidet ihr das?
Es kommt drauf an. Also wir haben ja uns ja bisher auch hier gut aufgeteilt.
Ja.
Da hat da keiner von uns beiden Befindlichkeiten, so nach dem Motto, je höher in der Hierarchie, dann muss auch der Höchste, das gibt es also bei mir zumindest, gibt es das nicht, da muss immer der hingehen, der der Beste ist dafür, für den Job. Und egal, wo der herkommt. Und es dürfte aber klar sein, und das kann man sagen, natürlich mit dem Ehrenamt geht natürlich auch einher, ich bin nicht Vollzeitpräsident, ich bin kein Geschäftsführender, kann ich auch nicht sein, ich habe ja ein Engagement in der Abfallwirtschaft. Und wenn da dieses Zusammenspiel von Praxis gefragt ist, dann gehe ich hin. Und wenn das Zusammenspiel fachlich weiter reinzugehen, dann geht Andreas hin oder noch wer anders aus dem Verband, der genau dafür da ist. Ne?
Also ein reger WhatsApp-Austausch zwischen euch beiden.
Ja.
Damit nicht entweder beide da sind oder gar keiner da ist. Ne?
Ja.
Okay, aber dann stelle ich auf jeden Fall schon mal fest, du bist besser im Bier trinken als Andreas, weil du hast ja beim Bayerischen Abend auf der Bühne gestanden. Also sonst hätte Andreas ja auf der Bühne am Dienstag gestanden, oder?
Nee, das war der Tatsache geschuldet, dass wir uns da auch aufteilen mussten an dem Abend.
Aber warst du denn? Andreas?
Ja, wir hatten ja dann verschiedenste Einladungen und so habe ich dann eine andere angenommen.
Sehr gut geantwortet. Nein, aber es war tatsächlich so.
Ist das, der Bayerische Abend, ist es das mit den Peitschen, was du immer
erzählst? Ja, dieses
Gaussilber. Aber ich kann erinnern, vor 2 Jahren stand ich auf der Bühne und habe das Fass auch angeschlagen. Und ich weiß noch, als ich ausgeholt habe, habe ich bemerkt, dass da direkt auch so ein großes Gestänge war und ich gar nicht so richtig ausholen konnte. Und ich sah das Drama schon auf mich zukommen. Es hat dann aber doch geklappt.
Ich wollte gerade sagen, du hattest es aber ausgekommen.
Es hat geklappt. Aber da ich nicht der Einzige war, der dann so gedacht hat, oh je, nee, haben sie es dieses Mal, glaube ich, auch nicht mehr gemacht.
Nee, haben sie nicht gemacht.
Ich glaube, Andreas wollte wegen vor 2 Jahren nicht hingehen.
Kann
du
auch
hast
sein.
Ein gebrandmarktes Kind.
Nee, du musst es aber tatsächlich auch teilen, weil man hat pro Abend 3 Einladungen.
Genau.
Und die dann räumlich auch noch auseinanderliegen. Und das ist keine Klage. Also das ist ja toll, dass man eingeladen wird. Absolut. Dann muss man sich aufteilen. Und das haben wir beide eben gemacht.
Tom wird nie eingeladen.
Was?
Das kann ich an dieser
ist
Stelle
Fake
machen.
News. Absolute Fake News.
Fake News, okay. Ja,
genau.
Das hätte ich sonst geändert.
Wow.
Viel besprechen. Besten Dank.
Ja.
Aber es gibt auch bei den Terminen und in dem Zusammenspiel ist das oft auch wirklich gut, Termine auch zusammen wahrzunehmen.
Ja, natürlich.
Ja, weil das ist so, um unsere Position nach vorne zu bringen, das hat dann schon eine gewisse Kraft auch. Und es ist gerade das Ergänzen. Ja, es ist wirklich dieses Teamplay, das macht es aus, dass man wirklich Dinge voranbringen kann.
Ja, das ist jetzt ja eigentlich auch total super, dass ihr euch wirklich aufteilen könnt. Das ist ja, ich meine, einer geht ja vielleicht auch mal in Urlaub und Matthias macht das ja auch nur ehrenamtlich. Das ist ja dann jetzt wahrscheinlich auch nochmal so mehr, noch mehr Power und noch mehr Push. Eigentlich braucht ihr noch einen dritten, ne? Wenn ihr mal 3 Einladungen
bekommt. Ja, könnten wir auf jeden Fall, auf der Ebert könnte man das hinbekommen.
Ja, dann könnt ihr in 2 Jahren Tom nehmen.
Ja, genau. Tom hat doch mal eine Frage und zwar, was ja schon immer Thema war, die letzten beiden Ausgaben. Wo ist denn der Wirtschaftsminister? Wo ist denn die Wirtschaftsministerin? Das ist doch eine Riesenmesse. Die Potenziale sind hoch, werden immer wieder betont. Wie nehmt ihr das wahr? Ich sage es jetzt mal zugespitzt, Wirtschaftsministerium ist noch nicht so richtig interessiert, trotz aller Themen, Rohstoffresilienz, Rohstoffversorgung, Lieferketten sicherstellen. Da spielen ja eure Unternehmen, Mitgliedsunternehmen eine wichtige Rolle.
Ja.
Kommt das da an? Ist es da angekommen? Oder?
Also wenn man jetzt objektiv drauf guckt, weil das habe ich auch gefragt, waren wir noch nie so hochkarätig besetzt wie diesmal. Also, EU-Kommissarin war da, Bundesminister Umwelt war da, Wirtschaftsministerin Nordrhein-Westfalen war da. Aus Nordrhein-Westfalen ist mir jetzt entfallen. War aus dem Ministerium noch jemand da? Also das ist nie so gewesen.
Ja.
Also insofern können wir jetzt sagen, das Glas ist halb leer. Wieso war denn bitteschön die Wirtschaftsministerin? Aber man kann auch sagen, das Glas ist halb voll. Also wir sehen das als halb voll. Aber trotzdem würden wir uns das natürlich wünschen. Wir würden uns auch wünschen, dass der Bundeskanzler kommt. Der geht immer zur Hannover-Messe. Das ist jetzt viel größer.
Da kann ich aber eine gute Nachricht überbringen, falls Herr Bilic uns jetzt gerade zuhört. Der hat uns nämlich versprochen, wenn wir die IFAD verlegen, also von der Sitzungswoche in eine andere Woche, dann setzt er sich dafür ein.
Wir haben auch mit ihm gesprochen, ja. Herr Bilic ist ein weiterer. prominenter Kandidat, ne? Der für uns sehr unterstützt.
Ja.
Ja, der mit,
genau. Der war ja auch den ganzen Tag hier. Ne?
Ja, und wir haben mit ihm ja auch eine Panel-Diskussion gemacht.
Ja, ich habe es gesehen, ja.
Also da muss ich mich wirklich freuen, dass wenn aus einem Parlamentarier sich so auch in unsere nicht ganz einfachen Themen anfängt hineinzudenken, dann das ist auch wirklich gut, ja, auch für die Bevölkerung, dass sie denkt, okay, wer vertritt uns denn da auch im Bundestag? Und wenn dann dort Menschen sind, die auch wirklich so fleißig sind, muss man sagen, und sich reindenken. Und das haben wir auch schon anders erlebt.
Oh, ja.
Und auch Herr Thees ist ja auch jemand, der auch aus der Branche mehr oder weniger kommt und deswegen sich auch gut auskennt. Und das ist natürlich sehr wichtig.
Also wir sind nicht unzufrieden, aber natürlich ist der Wunsch, dass wir mehr Richtung Wirtschaftsministerium gerückt werden. Der ist schon da, überhaupt keine Frage.
Das wäre ja am Ende auch nur ein Zeichen, sage ich mal. Bis dahin muss man natürlich auch im Austausch sein und die Unterstützung dann kriegen im Wirtschaftsministerium. Das wäre nur ein Zeichen dann.
Also ich habe das ja jetzt im Anhörungsverfahren zum Verpackungsdurchführungsgesetz.
War das heute Morgen?
Nee, das war am Mittwochmorgen, also gestern Morgen.
Gestern war das, stimmt, ja.
Und das war so, dass es dann auch zu einem Austausch auch kam zwischen Bilic, Thees und man gesagt hat, ja, man prüft nochmal Paragraph 21 bzw. 26 doch vielleicht jetzt auch noch hineinzubringen. Und dann war auch schön, dass Herr Gesenhuis sich angeschlossen hat und gesagt hat, wenn die beiden sich da einig sind, dann würden auch die Grünen da mitmachen. Und das fand ich schon ein ganz gutes Signal.
Sehr gut. Ja. Ich schau mal auf die weit fortgeschrittene Zeit.
Was haben wir denn?
20 Minuten fast.
20 Minuten. Wie lange ist er üblich? Oder ist es so unterschiedlich, oder?
Ja, wir machen den immer so zwei Stunden, Matthias.
Ja, also, ja.
Du kannst zwischendurch auch mal ganz kurz auf die Toilette springen. Ihr seid ja zum Glück zu zweit. Und wir müssen dann auch noch mal nachbereiten mit euch. Also es wird jetzt ein langwieriger, aufwendiger Prozess. Aber wie gesagt, ihr seid zu zweit. Das ist großartig. Früher hat das Peter Kurt dann immer alleine machen müssen. Nein, also... ihr fahrt heute wieder, heute ist der letzte Tag oder bleibt ihr noch bis morgen?
Wir bleiben bis morgen noch.
Sonntag bis Freitag.
Weil wir haben durch die Verkürzung der Messe, wollen wir diesen Messetag auch wirklich komplett ausschöpfen. Ja. Das haben wir auch der Messe versprochen.
Ja.
Und während wir jetzt hier auch miteinander sprechen, ist hier auch eine weitere Panel-Diskussion gerade zur Mineralik. Insofern, das sind vier wirklich sehr volle Tage.
Ja.
Wir müssen auch mal gucken, also wir querstrich Messe, wir werden dann ja sicherlich mit Herrn Rummel und mit Herrn Eisemann sprechen, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht. Das ist ja ein Versuch sozusagen. Wenn jetzt der Donnerstag der neue Freitag ist, ist das so oder ist das nicht so? Die ersten drei Tage, der Montag war sehr, also mein Bauchgefühl war sehr voll. Alle drei Tage waren sehr voll.
Ja.
Heute nimmt es sehr ab. Ne? Also das muss, aber das müssen dann die Zahlen der Messe mal verraten am Ende. Ne?
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also es kann natürlich auch sein, dass man sich das jetzt quasi einbildet, weil man ja denkt, das könnte so sein. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie es vor zwei Jahren an einem Donnerstag war. Ja. Das muss ich eben auch ganz ehrlich sagen.
Sehr voll.
Da war es noch voller.
Ja,
ne? Wir hatten das im Executive Board. Wer ist dann eigentlich von euch im Executive Board? Du? Dann sind wir zusammen im Executive Board. Da hatten wir das ja eben diskutiert. Ne? Wird der Donnerstag. Aber wir wollten es jetzt einfach mal dieses Jahr ausprobieren, weil das ja auch mal ein Kostenpunkt ist. Wenn dann viele bis Samstag bleiben müssen. Die Hotelzimmer sind ja auch wahnsinnig teuer aktuell. Aber das werden wir ganz sicher diskutieren.
Genau.
Auf Basis von Zahlen.
Ich bin selber gespannt drauf, ne, was die Messe selbst sagt. Ne?
Ja, und auch was die Messe an Zahlen
sagt.
Weil man darf ja sich nicht einbilden, dass das eigene Erleben dann wirklich die gesamte Messe widerspiegelt. Das kann man ja nicht. Ne?
Richtig. Ich meine, Tom sitzt in Summe zwei Stunden am Tag auf der Toilette. In der Zeit laufen hier wahrscheinlich tausende Leute vorbei.
Das wird bestimmt rausgeschnitten.
Nein, das wird nicht rausgeschnitten.
Okay, da muss ich ja doch mal hören.
Das unterlege ich mit einem Fake News.
Ja.
Aber wenn wir schon über Messebeteiligung und Donnerstag sprechen, dann verraten wir natürlich nicht, welcher Stand im Hintergrund schon abgebaut wird. Also wir petzen ja nicht, aber gibt es auch schon.
Aber uncool, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das wird auch bestraft.
Gibt es auf jeden Fall noch. Da ist viel Essen und Trinken übrig. Das wird schon.
Wahrscheinlich. Ja. Okay. Lassen wir jetzt mal weiter.
Also, solange das kein Mitgliedsunternehmen des BDE ist.
Danke,
ist das doch
Andreas. Ausgezeichnet. Perfekt. Ist es auch nicht. Kennen die gar nicht. Egal. wollen wir auch nicht. Also, weil es hieß. Gut, wir bleiben tatsächlich auch noch komplett da.
Ja,
wir
bleiben,
ja, wir sind da. Wir sind definitiv da. Wir haben jetzt heute auch noch eine Aufnahme mit Philipp. Da werden wir nämlich mal so ein bisschen schon mal vorfühlen,
wie erst die Zahlen sind.
Genau. Wir freuen uns total, dass ihr bei uns wart. Gratulieren euch und euch nochmal ganz herzlich. Und dann ist die Frage, ne, beim nächsten Podcast, wenn wir den BDE einladen, wer von euch beiden dann kommt, schauen wir dann mal.
Das hängt vom Thema ab, das ist bei uns klar.
Der Zeit hat.
Der
Beste dafür ist, sozusagen. Genau. Ja, das teilen wir uns auch wieder auf.
Richtig, ja. Nee, perfekt. Und dann wünschen wir euch noch einen letzten erfolgreichen IFA-Tag. Morgen dann eine gute Heimreise, einen guten Abbau und weiter so. Schön, dass ihr da wart.
Besten Dank, hat Spaß gemacht.
Uns auch. Ganz lieben Dank.
Danke.